Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Utz Dräger.
Hallo und herzlich willkommen hier bei uns. Wir kümmern uns um Geschichten aus dem wahren Leben. Extreme, um die geht es heute und wir lernen jemanden kennen, der für sich herausgefunden hat, dass sie zu ihm gehören, dass er sie vielleicht auch ein Stück weit braucht. Und die Geschichte der Woche, die wird uns von Jana Münkel erzählt. Hallo Jana.
Hallo Utz.
Darf ich mal ganz, also vollkommen direkt fragen, hast du extreme Seiten?
Gute Frage. Ja, ich glaube, wenn ich etwas richtig, richtig gerne mache, dann kann ich mich da total drin verlieren. Und das ist so ein richtig geiles Gefühl, wenn man dann in so einen Flow kommt. Ich merke dann aber danach manchmal, dass ich vergessen habe zu trinken zum Beispiel und dass es mir danach nicht so gut geht. Deswegen versuche ich manchmal diese Extreme so auf so ein normales Level runterzuleveln.
Okay, hier klingen schon die Schattenseiten der Extreme an. Du bist zum zweiten Mal bei Plus Eins. Ich freue mich sehr, dass wir uns auch wiedersehen. Wir hatten das auch das letzte Mal, das Vergnügen. Du hast sonst andere Sendungen im Deutschlandradio. Du bist in der Redaktion, du bist als Autorin tätig, in der Moderation und du hast lange in Ostdeutschland gelebt, bist gerade jetzt wieder nach Berlin gezogen, aber viele Geschichten von dir, die kommen weiterhin aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen zum Beispiel.
Genau, ich war da vorher ganz viel unterwegs für Fernsehdrehs in diesen Bundesländern und möchte gern weiterhin die Geschichten der Menschen erzählen, weil ich da eben einfach nah dran war und eben noch bin. Und ich finde es auch gleichzeitig wichtig, eben nicht nur in Berlin zu sein, sondern auch gleichzeitig immer mal rauszufahren und Leuten eben vor Ort zuzuhören.
Und wohin ging es dieses Mal?
Nach Hohenmölsen. Das ist eine kleine Stadt in Sachsen-Anhalt und da wohnt Robbie Clemens.
Wir waren eben da mittendrin und haben dann am Ende 2,2 Millionen D-Mark verloren. Und die waren weg. Naja, und das Ende war, dass wir eben pleite gegangen sind. Und also der Scham ist riesengroß über dich selbst. Weil du ja der warst, der versagt hat.
Ja, und Robbie Clemens, man ahnt es jetzt vielleicht schon, ist ein Unternehmer. Ein Unternehmer, der Anfang der 90er Jahre sehr, sehr viel verloren hat. Seine Firma, sein Privatvermögen, auch sein Haus wurde zwangsversteigert. Und er selbst war da Anfang 30 und ist in ein ziemlich tiefes Loch reingefallen. Und daraus ist er aber wieder aufgestanden.
Für mich war eben dieser springende Punkt, ich habe ein neues Leben geschenkt bekommen. Und alles, was damit zusammenhängt, war für mich wow, einfach nur wow.
In Robbies Geschichte geht es um Erfolg und um Scheitern und um ihn, um einen Menschen, der von beidem sehr, sehr viel erlebt hat. Und mich hat interessiert, was das mit ihm gemacht hat, also mit seiner Lebenseinstellung, aber vor allem auch von seinem eigenen Bild von sich selber.
Moment, lass uns doch mal ganz von vorne anfangen. Also wir haben hier diesen Robbie und der ist in Hohenmölsen Unternehmer gewesen und das Ding von ihm ist gecrashed. Was hat er nochmal gemacht?
Der war Installateur für Bäder und Sanitäranlagen.
Okay, also mit der Wende also wirklich eine wahnsinnige Bauchlandung erlebt und da gab es aber auch eine gewisse Chance drin für ihn.
Mit der Wende, aber eigentlich über die Wende drüber ging es ihm super. Der war schon selbstständig zu DDR-Zeiten, aber erst so Mitte der 90er gab es ein Problem. Und zwar beginnt eigentlich genau da die Geschichte. Also die beginnt mit einem sehr großen Immobilienskandal. Eigentlich einer der größten Immobilienskandale der Nachkriegszeit sogar. Und zwar genau am 14.04.1994. Das ist ein Donnerstag. Und für Robbie Clemens, der eben diese Firma hat, die läuft auch gut, ist es eigentlich ein ganz normaler Tag. Bis er dann abends den Fernseher einschaltet.
Tja, und dann am Tagesschau Schneider.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Der Immobiliengruppe Schneider droht offenbar der Vergleich. Von Schneider, der mit seiner Familie untergetaucht ist, fehlt nach wie vor jede Spur.
Ja, und dieser Schneider, fragst du dich jetzt ja sicher oder fragen sich viele, der heißt Jürgen Schneider. Und der ist eben dieser Immobilienmogul und der hat nach der Wende in Ostdeutschland ziemlich viele historische Gebäude gekauft und will die jetzt sanieren. Und der ist Thema in der Tagesschau, weil jetzt rausgekommen ist, dass er ein riesiger Betrüger ist, dass er Bankschulden hat in Milliardenhöhe und dass er jetzt mit seiner Frau untergetaucht ist. Und er wird mit internationalem Haftbefehl gesucht, also hoch angesiedelt, diese ganze Sache. Und das Ganze spielt für unsere Geschichte, also ganz speziell für Robbie Clemens, eine ziemlich große Rolle, weil der hat, ich habe schon gesagt, einen Heizungssanitärbetrieb und von diesem Schneider hat er einen riesengroßen Auftrag erhalten. Und war Ihnen dann sofort klar, oh, das könnte jetzt brenzlig werden?
Ja, sofort. Mit einem Schlag war mir klar, weil plötzlich liefen die Telefone heiß. Ich wurde angerufen, ich rief an. Das ging die ganze Nacht nur durch, wie wir uns ausgetauscht haben. Und dann sind wir früh auf die Baustellen gefahren und wollten wenigstens unser Werkzeug rausholen. Das können Sie vergessen. Zäune rundherum, Sicherheitsschutz, du kamst als Firma nicht mehr rein. Du konntest nicht mal deine Werkzeuge rausholen.
Ja, das geht ganz konkret um eine Baustelle in Leipzig, die sogenannte Mädlerpassage. Die kennt jede Leipzigerin, jeder Leipziger, vielleicht auch, wenn man touristisch schon mal da war. Das ist so eine Einkaufspassage mitten in der Stadt, so ein ganz großer historischer Bau. Und Auerbachs Keller zum Beispiel ist da drin, der wird bei Goethes Faust erwähnt. Also ziemlich viel Prestige, hoher Auftragswert. Und jetzt bleiben bei Robbie Clemens eben die Zahlungen aus für diesen Auftrag. Und der versucht monatelang dann das Ganze irgendwie abzufedern, indem er neue Kredite aufnimmt, indem auch seine Familie neue Kredite aufnimmt. Aber das bringt nichts am Ende. Knapp 2 Jahre später geht seine Firma dann pleite.
Damals nannte man das Gesamtvollstreckung noch, heute Insolvenz.
Ja, und insgesamt hat Robbie Clemens Schulden in Höhe von 2,2 Millionen D-Mark zu der Zeit.
Dann kommen Gerichtsvollzieher, die stürmen deine Wohnung, die kriechen unter den Betten rum, die gucken in jeden Schrank rein, weil die ja alle denken, du hast da noch was irgendwo nebenbei.
Der hat aber nichts nebenbei. Robbie Clemens hat wirklich gar nichts mehr und das ist ein total harter Einbruch für ihn. Also ich will mal kurz die Ausmaße klar machen. Er war in seiner Kleinstadt vorher einer der größten Arbeitgeber. Er hat mehr als 100 Mitarbeitende, zeitweise mehr als 1 Million auf dem Konto und er kann sich eben alles leisten, was er möchte. Und so lebt er auch. Also er beschreibt sich selbst zu dieser Zeit als so ein bisschen arroganten Typen, für den es im Restaurant nach einem guten Essen dann noch die teuerste Zigarre von der Karte sein muss und noch ein guter Whisky obendrauf. Mhm. Und man sieht ihm das auch an zu dieser Zeit, dass er sehr gerne schlemmt. Er wiegt nämlich 125 Kilo zu dieser Zeit. Und jetzt müssen er und seine Familie aber oft Nudeln mit Ketchup essen, denn seine Konten sind gepfändet und er kommt nicht an Bargeld. Und er erfährt an einem eigenen Leib, was sozialer Abstieg bedeutet auch.
Menschen, die dich vorher umgarnt haben, wo du Sponsorgelder in Vereine gepumpt hast, vom Prinzip her, und das nicht wenig, die kennen dich plötzlich nicht mehr und sowas. Also in Deutschland ist so eine Pleite wie eine Krankheit. Sie haben einen Stempel auf der Stirn. Ja, das Problem ist ja in dem Moment, du schämst dich ohne Ende, du fällst ins Bodenlose.
Ja, Utz, wie ist es bei dir, wenn wir jetzt bei der Scham sind? Hast du mal eine Situation gehabt, in der
als
du
ich meine erste Million verloren habe? Das war eine harte Zeit. Ich muss sagen, also so, das ist ja wirklich, das klingt jetzt wirklich nach einem extremen Fall. Und das, da maße ich mir nicht an, so ähnlich irgendwie es in meiner Biografie erlebt zu haben. Aber ich frage mich für ihn persönlich, ob er da irgendwie auch eine gewisse Mitschuld trägt. Also dieser Schneider-Skandal, das war ja eine Riesennummer. Also hat er auch lange noch nachgeheilt und für viele eine Rolle gespielt. Aber war er im Grunde genommen, hat er alles richtig gemacht? Kann man das irgendwie festhalten?
Nee, das sagt er nicht. Also er räumt auch ein, dass er als Manager dieser Firma Fehlentscheidungen getroffen hat, dass er das hätte sehen müssen. Es war auch eben nicht nur dieser ganz riesige Auftrag, auch bei anderen Sachen gab es irgendwie Zahlungsverzug und so. Und da sagt er heute ganz klar im Rückblick, ja, ich habe da auch eine Mitschuld und die trägt er auch. Also das sagt er auch heute noch, ich bin da auch schuld dran, ich schiebe nicht die komplette Schuld dem Schneider in die Schuhe. Mhm.
Und er ist jetzt sozusagen ganz unten angekommen oder ganz unten in seiner Welt, in seiner Sicht der Dinge und schämt sich vor allem.
Ja, total. Und ich meine, du hast ja gerade gesagt, ne, du willst das nicht mit deiner Biografie vergleichen oder so. Also mir geht es da ähnlich, dass ich, glaube ich, nur ansatzweise, ich meine, man hat ja mal so kleine Situationen. Ich bin mal im Weihnachtsgottesdienst ohnmächtig geworden und irgendwie alle sind erschrocken und gucken auf dich. So, also nur so eine Mini-Situation, wo man mal so den Ansatz von so einem, ich stehe im Fokus und will das gerade gar nicht, hat. Deswegen kann ich, glaube ich, selber auch nur ansatzweise nachvollziehen, wie es ihm gehen muss zu dieser Zeit.
Ja.
Und für ihn hat diese Pleite aber eben nicht nur diese Scham-Dimension, sondern noch andere Dimensionen.
Und zum anderen war mir dann klar geworden, ich habe ja im Endeffekt 40 Jahre Arbeit meiner Eltern vernichtet. Die konnten von deren Worale gefände, die hatten auch nichts mehr.
Ja, und er hängt da als Geschäftsführer eben nicht nur selber drin, sondern seine ganze Familie ist beteiligt, haben wir ja gerade gehört. Seine Frau ist auch bei ihm angestellt, seine Schwester und sein Schwager auch, also so ein Familienunternehmen tatsächlich. Und seine Eltern bürgen mit dem kompletten Privatvermögen und das endet dann damit, dass sogar das Haus seiner Eltern zwangsversteigert wird.
Schockstarre natürlich auch, ist ja ganz klar. Und das war die Zeit, ja. Und mit dem Wissen begann dann eben doch diese Trinkerei. Ich habe dann jeden Abend mir den Schmerz weggespült.
Musik.
Vielleicht auch nochmal, um zuzufügen, so wo er überall so dieses Gefühl hatte, versagt zu haben. Er hatte ja eben nicht nur diese eine Rolle als Geschäftsführer, sondern er war auch noch Ernährer seiner Familie. Er war Vater, er war Ehemann, auch Sohn seiner Eltern. Und diese Scham und diese Schuldgefühle, die lassen ihn komplett abdriften und wirklich immer mehr zum Alkohol greifen.
Du kriegst gar nicht mehr mit, wie schnell du plötzlich im Delirium dich befindest und jeden Tag Alkohol brauchst und jeden Tag mehr und jeden Tag mehr. Und dann entfernst du dich auch von zu Hause, gehst die bekannten Stellen bei den Kaufhallentrinkern mit dazu, weil das ist ja nun dein Element, die haben ja das gleiche Interesse wie du auch. Und dort fühlst du dich wohl, dort fühlst du dich geborgen. Du vergisst natürlich dann alles, was war, das blendest du aus. Du hast nur noch den Fokus, du musst trinken.
Robbie Clemens ist zu dieser Zeit auch nikotinabhängig. Er hat aber überhaupt kein Geld für Zigaretten, weil war ja eben alles weg. Also sammelt er dann Zigarettenstummel vom Boden sogar und packt die in eine Pfeife, um eben an Nikotin zu kommen. Mhm. Also um zusammenzufassen, er gibt sich seiner Sucht total hin. Und das geht alles ziemlich schnell und ist ziemlich heftig. Vor allem natürlich auch für seine Familie.
Es ging ja so weit, dass mitunter dann Leute angerufen haben, da lag ich irgendwo stockbesoffen auf einer Straße und hätte auch den Straßenverkehr gefährdet. Und bevor Polizei kam, haben die mich dann nach Hause geschleift mit freien Kräften. Die haben Angst gehabt, dass ich das nicht überlebe von der Sache her. Diese Angst, die war ja regelrecht spürbar und das ist ja auch in den Worten rübergekommen, sind nur nicht zu mir gedrungen, weil ich eben zu war durch den Alkohol.
Ganz schön heftig, so schnell, so tief zu fallen. Oder war diese Thematik mit Alkohol oder Sucht schon früher bei ihm Thema?
Nee, überhaupt nicht. Also das wusste er nicht, seine Familie wusste das auch nicht. Er war auch damals, gut, dieses Exzessive mit dem sehr gut essen, sehr gut trinken, das hatte er schon. Auch so dieses jetzt nicht sich unbedingt gut oder gesund ernähren oder gesund leben. Aber so, dass er da so zu diesen Extremen neigt, ne? Dass irgendwie irgendwas passiert und er dann da so richtig krass mit reingezogen wird, das kannte er nicht. Und finde es gleichzeitig auch super heftig, weil ja wirklich diese ganze Familie mit drin hängt und eben nicht so richtig mitgehangen, mitgefangen so ein bisschen. Und Robbie Clemens setzte also einfach super viel aufs Spiel. Also in dieser Zeit dringt dann auch einfach wirklich gar nichts zu ihm durch. Also auch nicht die Appelle der Familie. Er ist komplett gefangen in so einer Spirale eben aus diesen Schuldgefühlen, aus der Scham, der Versagensangst und eben der Sucht. Und das Ganze geht so einige Monate, also ein Jahr geht das so, bis er mal zum Arzt muss wegen einer Verletzung. Und dieser Arztbesuch, der ändert plötzlich alles.
Ich bin da hin und wollte irgendwas behandeln lassen. Ich war, glaube ich, wo wir hingefallen, aufgeschnitten. Und da begrüße ich mich nicht mit einem Einschlag, sondern hat mir rechts und links eine in eine Backpfeife gegeben. Aber richtig, das muss geklatscht haben.
Fast.
Ja, ist vielleicht in Hohenmölln so ein bisschen die Umgangsform. Also muss ich vielleicht dazu sagen, dass der Arzt schon seit der Kindheit kennt. Das ist jetzt vielleicht keine Berechtigung für diese Behandlung, aber vielleicht ein Erklärungsansatz.
Ui, okay.
Okay. Und er hat mich da angeschrien und hat gesagt, wenn du weiter so machst, du machst nicht nur dich kaputt, du vernichtest deine Familie noch mit.
Und man hört, finde ich, ganz gut auch aus Robbie Clemens Tonfall so diese Eindrücklichkeit. So. Diese Situation war wirklich eindrücklich für ihn. Also der Arzt hat ihm super deutlich gesagt, Robbie, du bringst dich um, wenn du weiter so viel trinkst.
Und das war eben doch so ein Punkt, der bei mir, das merke ich auch heute noch, das ist, wenn ich darüber erzähle, erzeugt es im hintersten Punkt meines Gehirns irgendwie so einen kleinen Stechenschmerz. Und das ist meine Erklärung, das muss das gewesen sein, wo ich aufgewacht bin.
Ja, und an diesem Punkt passiert dann eben plötzlich was mit Robbie. Also der kommt irgendwie zu sich, zumindest teilweise, und versucht dann in den folgenden Tagen weniger zu trinken und beginnt in seinen klaren Momenten dann auch wieder Dinge wahrzunehmen, die um ihn herum passieren. Also er sieht dann zum Beispiel, wie sehr seine Familie wirklich mitleidet und dass seine Kinder sogar in der Schule auf ihren trinkenden Vater angesprochen werden. Das kriegt er auch mit.
Ja, und dann wurde mir immer klarer, hier musst du was ändern. So kann das für dich und in erster Linie für deine Familie überhaupt gar nicht weitergehen.
Ja, und dieses Nicht-Weitergehen, das ist jetzt der Entschluss so. Und das ist vielleicht dann auch ein ganz guter Moment, an dem man dann sehr ernsthaft über eine offizielle Entziehungskur nachdenken sollte. Und das macht Robbie auch. Also die Kur, die ist dann sogar schon organisiert.
Und 1, 2, 3, 4 Tage später traf ich dann den alten Saufkumpan, der mittlerweile dann auch trocken war. Und habe dann berichtet und da sagt er, das brauchst du nicht zu machen. Du, ich habe so ein spannendes Buch gelesen, da hat sich jemand ein paar Laufschuhe besorgt, der ist losgerannt, der ist auch gehen. Ging viel schneller, viel besser. Ja, das hat dann irgendwie in mir gewirkt.
Also zwei Schläge vom Doktor und dann geht's direkt, das ging dann so schnell auch wieder auf den Weg der Besserung. Und jetzt aber die neue Perspektive, Laufen, Bewegung. Und das nehme ich mal stark an, wenn du das so hier präsentierst, das nimmt er auch an.
Genau, das nimmt er an. Also die Kur sagt er wieder ab. Also er sagt tatsächlich auch zu seiner Familie, nö, ich probiere das jetzt erstmal anders. Die sind natürlich nicht so begeistert. Und ist vielleicht auch ganz wichtig, diese Aussage, so dieses, okay, ich gehe jetzt laufen und dann brauche ich keinen Entzug mehr, jetzt vielleicht nicht nur ganz so stehen zu lassen. Also ich möchte einmal kurz betonen, dass man das jetzt nicht grundsätzlich so sagen kann, dass man einfach durch Sport so einen Entzug schaffen kann. Dafür muss man ein paar persönliche Voraussetzungen erfüllen. Also natürlich kann man es allein schaffen. Da sagen Expertinnen und Experten auch, ja, das geht. 20-30% der Alkoholkranken können das schaffen. Aber eben nur, wenn sie fest entschlossen sind und wenn das Umfeld stimmt. Also wenn die Angehörigen da unterstützen. Und an dieser Stelle vielleicht trotzdem der Hinweis, der Besuch einer Entzugsklinik oder auch so ein ambulanter Entzug, das sind trotzdem schon die üblichen Wege gegen Alkoholsucht. Aber um dann eben zurückzukommen zu Robbie Clemens, der jetzt gesagt hat, okay, ich probiere es mal mit Laufen. Der entscheidet sich gegen diese offizielle Kur, besorgt sich Laufschuhe und hat aber zu dem Zeitpunkt immer noch nicht wirklich Geld, um sich welche zu kaufen. Deswegen kriegt er ein ungenutztes Paar von einem Bekannten. Das sind braune Adidas-Schuhe mit orangenen Streifen. Die zieht er an, mit denen geht er zum Sportplatz in Hohenmölsen und fängt an, auf der Aschebahn zu laufen. Und ich habe ja vorhin schon mal gesagt, er ist zu dieser Zeit stark übergewichtig, wiegt 125 Kilo und nach einer halben Runde ist Schluss. Aber er bleibt dran, er kommt wieder, er geht jetzt jeden Tag zum Sportplatz und irgendwann kennt er dann schon einen Anwohner dort, der feuert ihn immer an, sagt, lauf, Robby, lauf. Und er quält sich wirklich Runde um Runde.
Da habe ich gekotzt ohne Ende. Das waren Entzugserscheinungen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Du fängst dann an zu zittern und alles Mögliche. Aber ich habe dann eben mit dem Schmerz des Rennens, ich bin dann immer schneller geworden und habe mir im Gegenschmerz versucht, da einzupläuen von der Sache her. Und das hat geklappt. Also das hat geklappt. Das bedeutet immer, dann, wenn ich dann auch so ein bisschen Trinkgefühl hatte, habe ich dann versucht zu rennen.
Und er beschreibt das so als Kampf der Trinkgesellen in sich, so formuliert er das. Und die kämpfen eben gegen den Läufer, der er mit aller Kraft versucht zu werden. Und es gibt ihm auch ziemlich viel. Also es ist eben nicht nur dieses Kotzen, wie er es sagt, sondern abgesehen davon hat er eben auch Euphorie nach dem Laufen. Das nennt man ja Runner's High. Also da merkt er dann eben nach und nach, dass es nicht nur dieses Runner's High ist, sondern dass er auch wieder klarere Gedanken fassen kann, dass sich sein Körper verändert, also er nimmt ab. Und er fängt wieder an zu arbeiten als angestellter Badplaner, also in seinem Ursprungsberuf, aber eben nicht als Selbstständiger. Und so kriegt er dann auch langsam seine Finanzen wieder in den Griff. Und was aber ganz wichtig ist, ab dieser Zeit, einmal pro Tag mindestens eine Stunde laufen muss sein, egal wie wenig Zeit er hat.
Das war ja dann so, selbst wenn ich sie nicht hatte, da bin ich um 5 losgerannt, um 4 losgerannt, um 3. Das war dann wirklich, das wandelte sich dann schnell zur Sucht vom Prinzip her. Ne? Das war ja Wahnsinn. Du bist ja frischer, selbst nach einer Stunde Laufen auf Arbeit gegangen, als wenn du aus dem Bett gekommen bist. Das war ja ein Wohlfühlprozess, der sich in mir breit machte. Das ist ja unbeschreiblich eigentlich. Kannte ich vorher noch nicht.
Ich bin mir nicht sicher, ob man das generalisieren kann, aber bei ihm war es so, dieses Gefühl, ja?
Auf jeden Fall. Also ich saß da mit ihm in Hohenmölsen in so einem Keller, in so einer Bar, die er da gerade ausbaut. Und man hat halt wirklich auch gemerkt, als er davon erzählt hat, so von diesem, ich gehe jeden Tag laufen, da haben seine Augen richtig angefangen zu blitzen. So. Man hat wirklich gemerkt, der hat da echt offensichtlich eine Sucht mit der anderen ausgetauscht, aber eben dann doch die gesündere Sucht begonnen und die andere weggelassen sozusagen. Und das wird dann wirklich zur Sucht. Also bald reicht ihm der Sportplatz in Hohenmölsen nicht mehr. Er meldet sich dann zu offiziellen Läufen an, ist dann irgendwann beim Halbmarathon angekommen. Und 2 Jahre, nachdem er diese erste halbe Runde gerade so geschafft hat, wo er irgendwie so richtig, richtig fertig war nach der halben Runde auf dem Sportplatz, läuft er seinen ersten Marathon. Und vor dem Start ist er natürlich extrem aufgeregt, also kann ich nachvollziehen. Und er hat extra den Marathon in Hannover rausgesucht. Da ist es nämlich so, dass man 2-mal die gleiche Runde läuft. Und er könnte zur Not ohne größtes Tamtam so nach der ersten Runde aussteigen. Aber Robby Clemens muss nicht aussteigen.
Das war ja, also ich weiß noch, ich kam da an und meine Familie, die standen alle da und ich da ans Ziel und wir haben uns umarmt und alle geweint und geheult. Und da kamen Leute, ey Alter, das ist doch bloß ein Marathon, warum heult denn die herum? Es wusste ja keiner was davor, was wir für eine Geschichte haben. Vom Prinzip her, Alter, der heult, hier ist bloß ein Marathon. Ja. Ich fühlte mich in allen Belangen riesig besser. Und ich merkte, wie meine Familie da eben auch mitwuchs und die Situation und alle happy und glücklich. Und Das war ein Umstand, wo ich dann gesagt habe, das möchte ich nie wieder missen.
Aus dem alkoholsüchtigen Robby ist also ein, ich kann sagen, laufsüchtiger Robby, hast du gerade gesagt, Jana, geworden. So kann man es formulieren, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also seit dem ersten Lauftraining hat er tatsächlich keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken und er hat auch aufgehört zu rauchen. Und er merkt eben einfach, dass er wieder die Kontrolle über sein Leben hat. Aber du ahnst es, hier ist noch nicht Schluss, denn Robby Clemens will mehr.
Und da leckst du natürlich Blut. Also dann, wenn du den ersten Marathon, dann muss mehr kommen. Also dann, das merkst du schon. Da noch ein Marathon, da noch ein Marathon und da noch ein Marathon. Und irgendwann reicht das auch nicht mehr. Dann sagst du dir, was kommt eigentlich nach so einem Marathon noch?
Ja, und er merkt dann ziemlich schnell dieses nach der Zeit laufen. Das ist überhaupt nicht seins. Also er ist jetzt nicht drauf und dran, einen Marathon in unter 4 Stunden zu schaffen oder sowas. Er will zwar weiter über seine Grenzen gehen, aber er will das selbst gestalten, wie er das macht. Und er organisiert dann zum Beispiel lange Benefizläufe, zum Beispiel in Deutschland für krebskranke Kinder oder auch im Irak, um Geld für Kriegsopfer zu sammeln. Und dann verwirklicht Robby Clemens 2 Projekte, die er sich vorher überhaupt nie erträumt hatte. Also einmal läuft er zu Fuß um die Welt im Jahr 2007.
Was?
Ja, na, man muss ja ein bisschen think big, würde ich sagen.
Der hat doch so viel durch. Kann er jetzt nicht einfach mal irgendwie sich in den Sessel setzen und einen Tee trinken?
Nee, kann er nicht.
Hat er offensichtlich nicht.
Tatsächlich dann selber auch gemerkt. So, nee, ich will mehr und ich will vor allem nicht so diese schnöden Marathonstrecken, die so abgesteckt sind. Ich möchte mein eigenes Ding machen. So. Also er läuft zu Fuß um die Welt. 2007 in 311 Tagen hat er das gemacht. Und etwa 10 Jahre später läuft er in 1,5 Jahren zu Fuß vom Nordpol bis fast zum Südpol. Und ich habe da auch mal ein Selfie mitgebracht. Das müsstest du vorliegen haben. Das zeigt Robby. Das hat er in der Nähe vom Nordpol gemacht.
Kannst du mal sagen, man sieht ihn mit riesengroßer Schneebrille, die polarblau leuchtet, vor einfach natürlich einer Schneelandschaft, also ist nichts und er steht dann in diesem Nichts, leicht lächelnd, aber alles an ihm ist gefroren und so auch das, was ihm aus der Nase läuft und was so um den Bart stattfindet. Eigentlich ein sehr lustiges Bild, weil er so ein bisschen zufrieden schief lächelt und wirklich einfach alles gefroren ist an ihm.
Ich würde auch vor allem diesen Eistropfen an der Nase, da hat er später erzählt, dass er das überhaupt nicht gemerkt hat. Erst nach dem Lauf, also das war ja während dieses Marathonlaufs, den er da gemacht hat, er ist erst einen Marathon gelaufen, ist dann zum Südpol weitergelaufen, dass er eigentlich diesen Eiszapfen überhaupt nicht bemerkt hat, erst als er dann im Ziel war.
Wahnsinn.
Ja, und für solche Läufe braucht man natürlich Geld. Also er sucht Sponsoren, er akzeptiert, dass er seine Familie auch monatelang nicht sieht tatsächlich. Und spätestens da wird ihm dann klar, yo, ich bin eigentlich schon immer ein ziemlich exzessiver Typ gewesen. Also ich brauche die Extreme, ich suche die Extreme und das hat er dann eben jetzt erst verstanden.
Das ist ja das, was ich absolut schön finde, wenn ich was mache, was andere überhaupt gar nicht denken, im entferntesten Sinne daran denken. Da wachse ich und da erreiche ich eben meine normale Betriebstemperatur, wie man so sagt. Erst wenn es wirklich in die Bereiche geht, wo alle anderen sagen, nee, also das ist jetzt, das geht nicht. Da geht's bei mir los.
Ja, und wenn wir schon bei Betriebstemperatur sind, für diesen Lauf vom Nordpol zum Südpol muss er lernen, bei super kalten Temperaturen klarzukommen, also bei minus 25 Grad. Das muss er trainieren. Und dafür findet er eine ziemlich pragmatische Lösung. Er fragt beim Geschäftsführer einer Kloßfabrik in Thüringen an.
Also sagt er, bei uns geht es eben immer nur am Wochenende. Samstagmittag stellen wir unsere Produktion ein und ganz besonders Nachmittag bleiben. Wir schieben extra die ganzen Hochregale zusammen in die Mitte, damit du eine große Runde da rennen kannst. So wie ein Handballfeld war das dann, ja? Hinter den Kühlregalen da lang geeiert und sowas.
Dann läuft er in dieser Kloßfabrik im Kreis 10 Stunden, um dann seinen Marathon zu simulieren.
Genau, der trainiert da unter Extrembedingungen. Also der zeltet da auch, der schläft da auch, neben dem Klosteig tatsächlich. Zieht dann auch, während er läuft, Reifen hinter sich her, um den Schlitten zu simulieren, den er dann beim Lauf dabei hat, weil man braucht ja auch Zeug am Nordpol, womit man sich verpflegt zum Beispiel. Und er verändert sich aber auch beruflich zu der Zeit. Also er arbeitet da schon längst nicht mehr als Badplaner. Er merkt nämlich, dass ihm die Leute ganz gern zuhören, wenn er von seinen Abenteuerläufen erzählt. Und er macht sich, eigentlich kann man so sagen, mit seiner Geschichte selbstständig. Also er arbeitet als Coach, er schreibt Bücher, er hält Vorträge über seine Extremläufe und auch über den Weg raus aus der Sucht. Und das macht er an Schulen, vor Managern, Managerinnen auch und auch vor Menschen, die selbst eine Suchtgeschichte haben. Und einige Jahre läuft es ziemlich gut. Das ist dann wirklich sein Hauptberuf. Aber dann kommt Corona und er steht beruflich schon wieder vor einer Art Scherbenhaufen. Und ich finde das verrückt. Hier schließt sich eigentlich der Kreis. Also Robbie Clemens besinnt sich in dieser Zeit auf seine zwei Meistertitel und macht sich wieder selbstständig.
Und da bin ich jetzt wieder in dem Ursprungsberuf, wo ich ja kläglich gescheitert bin, als Installateur für Gas, Wasser und Pünktchen-Pünktchen-SCA wieder tätig. Und das macht mir riesen Spaß, den Plaumann wieder anzuziehen, Bäder zu installieren, eine Zange wieder in der Hand zu nehmen, in so ein Bad rumzukriechen, wenn alle Fliesen raus sind und sowas. Also ich finde es einfach genial.
Und Wahnsinnstyp, Wahnsinnsgeschichte.
Crazy, oder?
Ja.
Ja, und er hat aber was gelernt. Er hält sich jetzt von Großbaustellen fern. Also er repariert und saniert Bäder mit seinen zwei Angestellten. Zwei, mehr nicht, mehr will er auch nicht. Und kommt so gut durch die Corona-Zeit. Und ich finde, man hört es gut an der Art, wie er das auch erzählt. Da ist jetzt auch keine Angst, wieder alles zu verlieren. Also keine Versagensangst. Könnte ja auch sein, dass man sagt, oh, ich plane jetzt wieder Bäder. Das erinnert mich an diese Zeit damals. Aber da ist vor allem, so höre ich das raus, und so hat das mir auch erzählt, vor allem Gelassenheit und auch neuer Mut.
Weil ich wusste, dass ich viele schwierige Situationen auf meinen Abenteuerreisen schon bewältigt habe. Irgendwann taucht dann plötzlich jemand auf, der mir hilft, oder ich kann selber Lösungen finden. Und da habe ich ein großes Gottvertrauen mittlerweile, weil ich weiß, es gibt jede Situation, die sich löst.
Ein irrer Weg, den der gegangen ist. Wobei ich so, also als du erzählt hast, nach der Trinksucht kam die Laufsucht, dann hört man ja manchmal so, dass also die eine Sucht mit der anderen zu ersetzen nicht so die schlauste Idee ist, weil irgendwie das Grundthema ja nicht angegangen wird. Das ist bei ihm aber nicht so der Fall gewesen. Er konnte jetzt sich zum Beispiel wieder in seiner Rolle als Installateur, ohne um den Nordpol zu joggen, ganz gut einfinden.
Ja, auf jeden Fall. Also das bleibt schon, auch als ich da war, hat man gemerkt, er war da auch so im Sportlerdress. Er braucht diesen Sport, also ohne weiß ich nicht, was passieren würde. So. Aber er braucht halt diese Extreme und er plant jetzt auch schon neue extreme Projekte, über die er noch nicht sprechen darf. Das hat er mir erzählt. Und ich finde aber, dass er so gelassen durch diese Pandemiezeit gehen kann, zeigt auch gut, wie sehr er sich tatsächlich verändert hat und wie er heute anders auf die Welt schaut.
Wie wandlungsfähig er vor allem auch ist. Und das stellt er ja die ganze Zeit unter Beweis. Da hätte ich jetzt aber auch gedacht, nach dieser ersten wirklich großen Krise, dass er vielleicht sich danach eher bei so kleinen, kleinen Projekten einfindet und jetzt keinen Marathon in Irak für zugunsten von Kindern, war das, glaube ich, zu organisieren, sich anschickt, weil er einfach vielleicht sich auch einfach aus Verantwortung eher ein bisschen zurückziehen möchte. Aber es war gar nicht so.
Nee, also er hat erzählt, dass er sich selber da tatsächlich auch neu gefunden hat. Also dass er erst eigentlich auch durch diese Sucht und durch seine Geschichte dann auch mit dem Laufen erkannt hat, dass er eben immer irgendwas Krasses braucht, um eben zu funktionieren. So, und dass er das aktiv sucht. Und das war ihm dann eben auch nicht genug, so dieses normale Leute-Leben, nenne ich es jetzt mal. Das klingt unfair, allen normalen Leuten in Anführungszeichen gegenüber. Aber das weiterzuleben einfach so hat ihm eben nicht gereicht, sondern er hatte da eben doch was in sich, was raus musste. Und das zeigt eben auch so, wie er aufs Leben guckt, finde ich.
Mhm. Aber dass er da im Kloßfabrik im Kreis rennt am Wochenende, wäre ja auch ein Punkt, wo die Familie vielleicht hätte sagen können, Fati, lass doch mal, komm doch mal, wir trinken Kaffee sonntags, komm doch mal vorbei. Also da gab es jetzt keine irgendwie Schwierigkeiten. Also die haben gemerkt so, der hat viel Energie, den müssen wir lassen. Und das ging auch mal schief, aber jetzt ist er wieder auf einem guten Weg.
Ja, total. Also zu Beginn, als er diese Kur abgesagt hat, da war die Familie überhaupt nicht begeistert. Also da haben die natürlich auch total Angst gehabt, dass er sich jetzt irgendwelche Sachen ausdenkt, um dann doch irgendwie weiter der Sucht zu frönen. So formuliere ich es jetzt mal so ein bisschen platt. Aber später, und es ging eigentlich ziemlich schnell, dass die Familie das total mitgetragen hat. Also die haben dann auch in Hohenmölsen selber noch, da ist er dann natürlich nicht mehr nur auf dem Sportplatz gelaufen, sondern dann auch irgendwie da über die Felder und hoch und runter. Da sind die zum Beispiel dann auch mit dem Auto an bestimmte Stellen gefahren, um ihn dann mit Trinken und Essen zu versorgen, mhm, und waren bei allen Läufen dabei. Auch bei seiner Weltumrundung hat ein Teil seine Frau auch mitgemacht. Also er hatte immer so ein Begleitfahrzeug zeitweise dabei, wo Leute halt Verpflegung mitgefahren haben. Er ist nebenher gelaufen. Da war seine Frau auch manchmal dabei. Das heißt, er hat da bei seiner Familie wirklich so einen riesigen Rückhalt gehabt. Und das formuliert er auch heute, dass er super, super stolz ist, dass die Familie das so mitgetragen hat und dass er das auch sehr schätzt, dass eben in dieser Zeit der Sucht auch nicht dann mal die Frau gesagt hat, sorry, Robbie, reicht mir, ich gehe jetzt, weil das natürlich auch oft passiert.
Mhm. Nun hoffe ich, dass ich nicht zu weit gehe, wenn ich sage, wir beide sind jetzt zum Beispiel eher im Bereich normale Leute leben, im Vergleich zu diesem Robbie auf jeden Fall zu verorten. Was hat es mit dir gemacht, mit ihm so intensiven Kontakt zu haben? Das ist ja wahrscheinlich auch schon eine starke Ausstrahlung, die er hat.
Auf jeden Fall. Also total beeindruckender Typ und man merkt, der braucht dieses Extreme. Ich habe aber vielleicht für mich auch gemerkt, ich bin auch ganz zufrieden in meinem normale Leute-Leben.
Du musst nicht am Wochenende die Kloßfabrik zum Rennen.
Genau, ich muss nicht bei minus 25 Grad neben dem Teig zelten.
Und wie geht's ihm heute? Was hat er mitgenommen?
Also er hat mitgenommen, dass er wirklich lösungsorientiert an Dinge rangeht. Also er lebt in den Tag, klingt so ungeplant. Er plant ja Sachen, aber er weiß, dass auf dem Weg zu irgendwelchen Projekten Probleme auftauchen werden. Dessen ist er sich bewusst. Er weiß aber auch, dass er die lösen kann. Also, dass er kein Problem damit hat, auch einfach zu experimentieren und ein Problem, was dann kommt, einfach zu lösen. Und das habe ich ihm auch total abgenommen. Also, dass er jetzt nicht so der ist, der sagt, ah, das ist ein großes Risiko, was könnte denn da passieren? Und gleichzeitig, ja, hat er mir auch erzählt, dass er sich bei allen, denen er durch diese Pleite damals, an die er natürlich trotzdem immer noch auch denkt, denen er geschadet hat, dass er bei denen um Entschuldigung gebeten hat. Und es waren nicht alle, die diese Entschuldigung angenommen haben, aber doch die meisten. Und da hat man gemerkt, dass es ihm so total wichtig war, eben auch zu sagen, hey, ich nehme das wahr, dass ich damals Scheiße gebaut habe, auch wenn es nicht nur ich selbst verschuldet war. Aber lass uns nach vorne gucken. So. Und er hat mir auch so eine Antwort noch gegeben, die würde ich auch gerne noch zeigen, wie er aufs Leben schaut heute. Können wir mal reinhören.
Ich hatte hier eine ganz andere Herangehensweise ans Leben. Ich habe viel Respekt, Achtung und Demut vermissen lassen, aber gerade diese Attribute, die sind ja momentan, die bestimmen mein Leben. Und von daher, weil sie so bestimmend sind und vorher kaum eine Rolle gespielt haben, liegen da Welten, ein Universum dazwischen.
Vielen Dank für diese Geschichte der Woche hier. Jana Münkel war das bei Plus Eins. Und nur eine Kleinigkeit, darf ich deinen Twitter-Namen verraten? Ich bin großer Fan von, also wenn Sie Jana Münkel auf Twitter treffen wollen, Jana Claro. Großartig.
Yo.
Mach's gut, bis zum nächsten Mal.
Bis bald, ciao uns.
Tschüss. Und wenn Sie eine Geschichte haben, die hier erzählt werden sollte, dann melden Sie sich gerne. Nicht bei Jana Claro, sondern bei plus1@deutschlandradio.de, bitteschön. Ich habe noch eine Podcast-Empfehlung für Sie und die wäre, Überraschung, unser zweiter Podcast dieser Woche, unser Lieblingsgast-Podcast. Und zu Gast ist da meine Freundin Luisa Braun, die unter anderem sehr offen über ihren unerfüllten Kinderwunsch spricht.
Und das war für mich als Frau wirklich schwierig, weil ich mich so ein bisschen meiner ursprünglichen Daseinsberechtigung als Frau beraubt gefühlt habe, auch wenn ich natürlich rational weiß, dass das totaler Quatsch ist.
Luisa Braun im Lieblingsgast-Podcast von Plus Eins. Und uns gibt's auch im Radio jeden Sonntag ab 10 Uhr bei Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Utz Dräger. Alles Gute für Sie und bis bald.